Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen. Willkommen im Jahr 2025. Hallo Steffi.
Wir sind heute in der absoluten Minimalbesetzung. Wir sind ein bisschen ausgedünnt.
Geht noch um eine Zahl niedriger. Ist noch nicht die absolute
Minimal. Ja, aber dann ist es ein Monolog und ich glaube, das zählt nicht wirklich als Podcast. Es ist, glaube ich, eine Vorlesung dann.
Man könnte es so aufschreiben und mit diesem Notebook LM dann als Podcast machen lassen und dann lässt man einfach so künstliche Intelligenz miteinander podcasten.
Genau. Was wir versuchen euch mitzuteilen ist, wir sind original zu zweit. Lieber Sebastian, es ist sehr schön neben dir zu sitzen. Alle anderen, wir haben einfach nicht genug Leute für, also die zur gleichen Zeit haben, sagen wir mal, zusammenbekommen. Das ist manchmal so.
Das haben wir uns so fürs neue Jahr vorgenommen.
Aber ey, zwei Leute sind ein Podcast. Wird schon gehen.
Mir kam gerade, während ich eben gesprochen habe, eine super Idee. Ja. Wie wäre es denn beim nächsten Mal, dass während des Spiels gibt es ja bei uns im Chat unter dem Kanal Union Live so viele Kommentare von ganzen Unionerinnen und Unionern, die zu diesem Spiel was zu sagen haben, zu einzelnen Szenen. Wenn man das als Text nimmt, das dann in dieses Sprachmodell bei Notebook LLM reinwirft und das dann als Podcast rausgeben lässt.
Ich bin mir nicht sicher, ob das fetzt ohne das Spiel.
Das Spiel gibt es ja auch.
Ja, du kannst natürlich einfach dann das Spiel nachgucken, relive und alle Kommentare hören. Quasi.
Naja, das baut sich das so zusammen. Vielleicht mal, ich habe nämlich die Vermutung, wir haben ja eine englische Woche vor uns, dass wir am Mittwochabend oder am Donnerstag vielleicht es nicht schaffen, eine Podcast-Episode aufzunehmen. Oh, vielleicht machen wir uns den Spaß. Nein, mal überlegen. Auch dafür brauche ich noch ein bisschen Zeit. Ob wir die finden in der nächsten Woche, werden wir sehen. Aber euch allen ein gesundes neues Jahr. Einen Aufstieg in die Bundesliga und einen Klassenhalt in der Bundesliga. Das wünschen wir uns alle.
Genau.
So einfach ist das. Und dann können wir schon wieder aufhören, weil war was? Rund um Union war doch total Stille eigentlich.
Ist ja quasi nichts passiert, doch die Frauen waren shoppen und zwar ordentlich.
Wie shoppen? Achso, ja, stimmt.
Ja, die Frauen haben das gemacht, was ich mir bei den Männern gewünscht hätte.
Den Kader verstärkt?
Die Frauen haben sehr, sehr ordentlich den Kader verstärkt und ich glaube, das hat auch eine deutliche Signalwirkung in alle möglichen Richtungen. Die haben damit angefangen, Lisa Heiseler und Dina Orschmann zu verlängern.
Und Melanie
sagen,
Wagner.
Es hat, und Melanie Wagner, Entschuldigung, selbstverständlich. Und das hat natürlich schon diese, also das ist das eine Signal, wir wollen mit euch weiterarbeiten. Und es gab vier Neuverpflichtungen und ich glaube, das sind alles eher auch junge Spielerinnen und auch eher schnelle Spielerinnen. Und ich bin total gespannt, wie die sich machen. Und freue mich tatsächlich sehr auf das erste Spiel der Frauen.
Ich habe ja von einem befreundeten Podcaster diese Woche eine Nachricht bekommen, weil ich gesagt habe, man könnte ja auch mal über Unionsfrauen sprechen. Und der meinte, es wird ja super langweilig. Die steigen ja sowieso ab, nachdem sie alles eingekauft haben.
Auf.
Auf, ein, aufgekauft.
Nein, sie steigen auf, nachdem sie alles eingekauft haben.
Ja.
Vorsilben sind Freunde, wirklich.
Ja, in dem Fall. Also aufsteigen, einkaufen.
Genau.
Und habe ich gesagt, aber die Top 3 der Torschützenliste hat ja der erste FC Nürnberg.
Ja, nun.
Und
können Sie auch mal abheben.
Die Nummer, nee.
Also meine Spielerinnen.
Nee, die Nummer 1 haben sie ja sich erstmal gekauft, also von Gütersloh. Also insofern, also willkommen beim ersten FC Union Berlin. Nele Bauereisen, Leonie Köster, Elli Seiro und Tomke Schneider.
Genau.
Das auf jeden Fall und ich freue mich sehr. Tatsächlich wird super. Aber die Saison geht erst im Februar los. Wessen Saison hat heute schon begonnen? Wir nehmen auf am Samstag, den 11. Januar.
Mhm.
17.55 Uhr. Mhm. So nah nach dem Spiel haben wir selten aufgenommen.
Ja, und das war selten eine gute Idee. Aber seit wir nicht mehr trinken beim Spiel gucken, geht's vielleicht.
Ja,
wir haben uns tatsächlich direkt nach dem Spiel hingesetzt. Aber ich glaube, es sind inzwischen auch insgesamt genug Themen aufgelaufen, dass man das auch mal machen kann.
Ja.
Ich finde, das Spiel selbst ist die am wenigsten spektakuläre Sache daran.
Ja, wahrscheinlich schon. Wollen wir zuerst über den Trainerwechsel sprechen, weil das spielt ja für das Spiel selbst auch eine Rolle. Es gab vergangenes Jahr die Trennung von Bo Svensson und seinem Trainerteam, die nicht mehr, also beurlaubt sind, die nicht mehr bei Union sind. Und zum neuen Jahr wurde Steffen Baumgart verpflichtet, Sebastian Bönig ist zurückgekommen, Adrian Wittmann als Videoanalyst ist, Spielanalyst ist zurückgekommen. Als ob die Leute Video analysieren, sie analysieren natürlich Spiele. Und so weiter und so fort. Was ist denn deine Haltung A zur Trennung von Bo Svensson und B zur Verpflichtung von Steffen Baumgart?
Ich glaube, ich habe ganz viele Meinungen dazu. Die erste und wichtigste vorweg, ich bin ein großer Fan von Steffen Baumgart und ihr werdet da von mir niemals irgendwas anderes hören. Ja, das kann ich einfach mal so, das ist so, das glaube nicht, dass sich das ändern wird und deswegen wünsche ich gleichzeitig Steffen Baumgart immer mindestens so doll alles Gute, wie ich Union selbst alles Gute wünsche. Und deswegen wünsche ich mir so sehr, sehr doll, dass das funktioniert, dass ich mir vor lauter Angst gleichzeitig gewünscht habe, dass das nicht passiert. Also, dass er bei uns Trainer wurde, ich hätte gerne gehabt, dass Steffen Baumgart einfach sein verdientes Denkmal kriegt als Spieler und sich den Stress nicht als Trainer nochmal antun muss. Andererseits glaube ich, dass Steffen Baumgart selbst jemand ist, der Herausforderungen echt gut findet, also der keine Angst hat vor schweren Aufgaben, also so gar nicht, dass er sich da jetzt ins Abenteuer gestürzt hat. Ich halte von ihm als Trainer sehr, sehr viel übrigens. Auch da, weiß ich, gehen die Leute immer ein bisschen, gehen die Meinungen der Leute immer sehr auseinander, weil ich oft den Eindruck habe, dass Steffen Baumgart wahrgenommen wird als der Rumpelstilzchen im Einhornkostüm, mal platt zusammengefasst. Und eigentlich viel zu selten gesehen und gewürdigt wird, was für ein guter Trainer er ist, was für ein guter Fußballlehrer er ist, dass er super gut mit Menschen umgehen kann, dass der, ja, der braucht ein bisschen Bewegung an der Seitenlinie. Meine Güte, wenn das alles ist, kann ich damit total leben. Und das ist eigentlich auch niemand, der einen Affen machen muss, der will einfach ehrlicherweise in Hovios Fischer in Ruhe seinen Job machen und hätte sehr viele Sachen ganz gerne gar nicht so unbedingt an der Hacke und lässt sich vielleicht manchmal hinreißen, mal zu sagen. Das finde ich alles nicht dramatisch, weil für mich bei einem Trainer andere Sachen im Vordergrund stehen. Und wenn ich sehe, und da gehe ich jetzt mal ein ganz langes Stück zurück, wie der beim BHK aus einem Chaoshaufen eine krass erfolgreiche Mannschaft gemacht hat, weil er die einfach sortiert gekriegt hat, weil er die als Mannschaft eingestellt gekriegt hat, wie der mit Köln international spielen konnte, wie der mit Paderborn in die Bundesliga aufgestiegen ist und wie der auch beim HSV durchaus nicht unerfolgreich war, dann muss ich irgendwie sagen, ich finde, es spricht mehr für ihn als gegen ihn, weil ich glaube, dass der tatsächlich so einfach Stärken hat, die unterschätzt werden. Und ich glaube auch, dass er an diesem ganzen Zirkus Bundesliga als Person gewachsen ist. Also tatsächlich, dass er nicht mehr so ganz so norddeutsch um die Ecke kommt und dass der sich auch in dieses Business irgendwie reingefunden hat. Und ich freue mich eigentlich inzwischen sehr drauf, mehr Baumgart-Fußball zu sehen. Ich kann jetzt nach einem Testspiel und nach eben Spiel nicht viel dazu sagen, wie das sein wird, aber ich glaube schon, dass er das hinkriegt und ich wünsche es mir einfach auch ganz, ganz doll.
Aber du bist jetzt elegant drum umgekurvt, die Trennung von Bo Svensson.
Ja, nachdem ich das Spiel heute gesehen habe, tatsächlich, habe ich gedacht, wir haben das keinen Tag zu früh gemacht. Wirklich, und zwar deshalb, weil ich glaube, dass du einen anderen Trainer brauchst und zwar nicht wegen. Und das hört sich immer so, das hört sich total merkwürdig an, wenn man da mal was bewertet, was man eigentlich ja nicht bewerten kann. Aber ich glaube, dass Bo Svensson seine Idee nicht mehr umsetzen konnte. Und ich glaube, dass das am Anfang der Saison mal anders war. Also, dass da durchaus Bewegung drin war und er Dinge verändert hat. Und irgendwann hat das einfach nicht mehr ergriffen, haben Dinge einfach gar nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, dass Steffen Baumgart irre viel Arbeit vor sich haben wird. Und ich hoffe, dass er das rauskorrigiert kriegt. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass Bo Svensson das nicht mehr rumgerissen hätte. So. Und das ist auch jemand, den ich als Trainer sehr schätze. Ja, das ist jemand, dessen Art und Weise ich total mag. Und dem ich eigentlich wünsche, dass das irgendwie mal, dass der mal bitte länger bleiben darf irgendwo. Das hätte ich mir tatsächlich.
Also, er war ja schon mal lange bei Mainz. Also, es ist jetzt nicht so, dass er noch nie irgendwo lange war. Und danach war er jetzt erstmal bei Union. Also, es ist jetzt nicht so.
Aber ich hätte wirklich, also, das ist tatsächlich auch jemand, auf den ich sehr viel Hoffnung gesetzt hatte. Und das sah am Anfang auch, fand ich, super vielversprechend aus. Und Ich glaube, es hätten ein paar Punkte mehr sein müssen, aber es war so dieser.
Findest du, dass die Punkte der entscheidende Punkte?
Ich glaube schon, weil wir darauf in der Situation, in der wir in dieser Saison sind, sensibler reagieren. Ich glaube, in einer anderen Saison wäre, also nicht direkt in der davor, wäre, aber wärst du mit manchen Sachen entspannter umgegangen und hättest einfach gesagt, ja, wir sind da, wo wir uns eigentlich auch selber verorten. Und ich glaube, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo wir zu schnell nervös werden. Also ich persönlich auch, ich kann mich da überhaupt nicht ausnehmen. Also ich hatte tatsächlich auch dieses Gefühl, dass es sich nicht mehr, also nicht in der Geschwindigkeit, in der es aber nötig wäre, vorwärts bewegen wird. So, das war meine sehr, sehr schreckliche Prognose und das hat mir auch, ich fand es auch wirklich blöd, weil, wie gesagt, ich Bo Svensson auch durchaus sehr cool fand und gerne mehr Svensson gesehen hätte. Hätte ich gut gefunden.
Also ich muss jetzt erstmal sagen, mich hatte das nicht überrascht, die Trennung von Bo Svensson.
Nee.
Hätte sie eventuell sogar relativ zügig nach dem Spiel in Bremen erwartet, aber jetzt gar nicht, deswegen habe ich nachgefragt, gar nicht wegen der Punkte oder so, sondern aus der Situation, dass der Glaube gefehlt hat und dann nehme ich auch die Mannschaft, beziehe ich mit ein, mit Bo Svensson noch erfolgreich zu sein.
Ja.
Und, aber ich, meine Wahrnehmung ist, dass der Glaube halt, vor allem jetzt meine ich die Organisation, jetzt nicht die Fans, ja, also auch so gefehlt hat. Und das dass eher der Punkt ist, wo es ein gutes Gespür dafür gibt. Plus, und das zeigt sich jetzt nochmal so auch im Nachhinein, das wusste ich vorher nicht, dass wir hatten ja gesagt, eventuell der Trainer oder Spieler. Die Frage ist halt, wo
änderst du was?
Wo änderst du was? Also was siehst du ein? Und was man halt in der sportlichen Leitung vielleicht machen muss, also als sportliche Leitung. Und die Antwort haben wir jetzt gesehen.
Genau.
Wurde kein neuer Spieler verpflichtet, sondern der Trainer gewechselt. Und dann gab es zwischendurch so, gar nicht mal so zwischen den Zeilen, ja auch so dieses, Bo Svensson sei beratungsresistent gewesen und man sei bei verschiedenen Spielern, also es geht immer um Stürmer, ehrlich gesagt, da unterschiedlicher Meinung.
Eine Überraschung.
Also Ilic Pretalin zum Beispiel, dass die sportliche Leitung von Union, Horst Held, können wir den Namen auch nennen, da mehr drin sieht, als der Trainer dann aus denen rausgeholt hat, die er ja quasi nicht spielen lassen hat. Mhm. Also Pretalin zumindest ein paar Minuten. Ilic war, glaube ich, gar nicht im Kader unter Svensson. Mhm. Und dass es da, glaube ich, so auch ein prinzipielles Missverhältnis gab. Und ja, dann muss man sich trennen, wenn das so ist. Also das bringt ja wirklich auch nichts weiter. Also da muss man sich auch trennen, ohne eine Alternative zu haben. Die andere Frage für mich ist ja, auch um die bisher so drumherum geschifft, du findest Steffen Baumgart super.
Ja.
Aber wie findest du die Verpflichtung von Steffen Baumgart für Union eigentlich?
Naja, wie gesagt, ich hoffe, dass das funktioniert. Also ich hoffe einfach, dass er Erfolg hat, einfach weil ich ihm persönlich das so sehr wünsche.
Und uns.
Und uns. Genau, das wäre für beide Seiten eine ganz große Sache. Ja, und ich sag mal so, wir haben uns beide die Frage gestellt, ob die Qualitäten, die Steffen Baumgart als Trainer zweifelsohne hat, das sind, was Union in dem Moment gerade brauchte, weil wir alle nicht sagen konnten, was läuft denn da verkehrt? Also, was ist denn das, warum es gerade nicht geht? Warum du eigentlich nominell einen tollen Kader hast, der irgendwie keinen Fuß auf den Boden kriegt? Und das ist eine Frage, die ich dir natürlich nach wie vor nicht beantworten kann, sondern wo ich einfach nur sagen kann, Steffen Baumgart wird Dinge anders machen, vermutlich. Das hat Christopher Trimmel heute gesagt, ohne zu sagen, um was es sich konkret handelt. Das heißt, wir sind genauso schlau wie vor dem Spiel.
Das hat der Trainer anders gemacht? Viel, ne?
Genau. Das war super. Ich sage, okay, also ja, du kannst dich darauf gefasst machen, dass sich Dinge ändern werden. In welche Richtung? Naja, vermutlich wird es offensiver.
Naja,
also aber Steffen Baumgart hat keine seltsamen Sachen heute gemacht. Also der hat
er hat die Viererkette gesetzt.
Ja.
Und die Fünferkette aufgelöst. Das ist ja schon eine große Sache für Union, die seit Urs Fischer im Prinzip, wo es dann so wechselte von Vierer zu Fünferkette, das war ja auch erst situativ und dann hat sich die Fünferkette so eingespielt. Und seitdem war die da. Und dann hieß es immer, die Verteidiger von Union seien zu langsam für eine Viererkette. Und das ist möglich, aber man liegt natürlich statisch ein bisschen da. Und es gibt halt mittlerweile Mannschaften, die ziemlich gut auch gegen massierte, also gegen diese Fünferketten spielen können. Das war ja vor ein paar Jahren noch nicht so.
Das war ja auch, ja, also, das ist natürlich was, dass du siehst, du willst es anders ausrichten. Und nun hat er heute leider die schreckliche Situation gehabt, relativ zügig in Unterzahl spielen zu müssen. Deswegen war das, was ich sage, es ist nicht wirklich aussagekräftig. Aber ich gehe davon aus, dass das insgesamt einfach offensiver werden wird, weil das einfach seine Art ist. Das ist was, was ich erwarte. Und hat, glaube ich, auch sich alle sehr doll erhoffen, weil wir einfach ein bisschen dolle lange auf Tore gewartet haben bis hierhin. So. Und wenn ich mir den Anfang des Spiels, als sie einfach noch vollzählig waren, angucke, dann habe ich ich weiß nicht, ganz weniger Spielminuten 3 Torchancen gesehen. Einfach so, ja, erfolglos, ich weiß.
Wir sind gerade noch schon ins Spiel reingehüpft irgendwie.
Ja, aber das ist das, was ich, du hast gefragt, was ich erwarte. Das ist aber tatsächlich auch so ein bisschen das, was ich mir vorstelle, dass du vermehrt sehen wirst. Ja, aber du kannst trotzdem nicht sofort völlig krasse Sachen machen. Und Steffen Baumgart hat ja auch angekündigt, erstmal mit dem Personal zu arbeiten, das da ist.
Ja, da hat er jetzt nicht so viel Zeit für.
Ja.
Muss man sagen. Englische Woche hat natürlich dann sehr viele, unter Wettkampfbedingungen Übungen.
Klar.
Um zu sehen, ob das was bringt. Ich habe persönlich null was gegen Steffen Baumgart. Da bin ich völlig auf deiner Linie. Ich finde, das ist jemand, der würde halt auch so, also auch emotional, aber auch vom Verständnis des Vereins, passt ja sehr gut zur Union. Mhm. Da gibt es, glaube ich, wenig Einarbeitung. Und das, was man so gemeinsame Sprache nennt.
Ja, du hast du hast quasi die gleiche Vereinskultur in dir drin.
Genau.
Und also, das ist sicherlich auch von Vorteil. Aber das ist nicht das, was einen guten Trainer ausmacht. Und ich glaube tatsächlich, Steffen Baumgart ist halt genau mehr als das. Der ist, glaube ich, ein wirklich guter Trainer, der Leuten was beibringt. Und ich hatte immer den Eindruck, dass das jemand ist, der als Spieler nicht schlecht, aber auch nie Weltklasse war. Und dass das aber auch dazu führt, dass er dafür genau einen Blick hat. Und dass der auch tatsächlich in der Lage ist, Spieler besser zu machen. Also, dass der wirklich in der Lage ist, Einzelne zu fördern und auch zu machen, dass die besser miteinander klarkommen. Und ich glaube, das ist, sehe ich auch tatsächlich als was nötig ist, so, wenn ich mir angucke, wie es Abstimmungsprobleme auf dem Platz gibt. Und ich glaube, dass das tatsächlich Dinge sind, die er beheben kann.
Ja.
Das traue ich ihm zu und das wünsche ich mir.
Alles klar. Denn vielleicht so rum. Persönlich nicht. Hm? Bei fußballerisch habe ich nicht meine Zweifel, sondern da wäre Steffen Baumgart jetzt für Union nicht meine erste Anlaufstelle gewesen. Aber vielleicht, wenn man es halt wirklich so ändern möchte, dann vielleicht doch. Weil ich dachte, es geht halt, um den, wie schaffe ich halt, ohne dass die defensive Stabilität komplett aufzugeben, es strukturiert nach vorne zu spielen. Und da wäre mir Steffen Baumgart nicht als erstes eingefallen, der doch häufig für
angriffslustig
steht.
Ja.
Mit dem Risiko, dass da hinten auch ein bisschen mehr passiert.
Ja.
So. Dann ist das jetzt erstmal so, deswegen hatte ich halt für mich gedacht, okay, für die Fragen, die Union sich fußballerisch eigentlich stellen muss, weiß ich nicht, ob Steffen Baumgart die Antworten bringt. Wir betrachten aber diese Trainer ja immer nach ihren Stationen, wo sie vorher waren, unter verschiedenen Bedingungen und was ich wirklich nochmal sagen möchte, auch unter der Maßgabe, dass als wäre das alles statisch, als hätten die sich seitdem nicht weiterentwickelt. Wir betrachten zum Beispiel bei Steffen Baumgart, wird dann rausgeholt, er möchte nur gern Deutsch sprechen, weil er das irgendwann mal in Köln gesagt hat, aber das ist halt auch eine Weile her. Mhm. Und hat auch beim HSV ja anders gespielt. Und dann kann man natürlich sich, wenn man denkt, das sei halt von damals und die Person hätte sich nie weiterentwickelt und hätte da nie einen Umgang gefunden. In der Bundesliga, wo über die Hälfte der Spieler nicht deutscher Herkunft ist, möchte man Trainer sein, dann muss man sich vielleicht an die Gegebenheiten anpassen und vielleicht hat Steffen Baumgart das auch gemacht und vielleicht war ihm das halt einfach, weiß ich nicht, Jürgen Klopp hat, bevor er zu Liverpool gegangen ist, auch erstmal Englisch nochmal richtig gelernt. Ja. Also da gibt es ja Wege, das zu machen, entweder bei sich selbst oder halt indem man mit seinem Personal, was man am Staff hat, irgendwie auch umgeht. Also das fand ich halt irgendwie...
Haltet für kein Argument.
Nee, habe ich auch nicht gesehen, weil ich dachte, das wird man schon noch checken irgendwie. Nee. Aber ich bin tatsächlich gespannt, was Steffen Baumgart als Fußball da jetzt bringt. Beim HSV hat es nicht so gut funktioniert, da würde ich dir nicht so recht geben, ehrlich gesagt. Aber HSV ist halt auch das, wo ich sagen würde, fällt in die Kategorie schwieriges Umfeld. Und zwar in jeglicher Form. Also gar nicht jetzt nur als Verein, sondern auch sportlich schwierig. Und sich da als Trainer zu behaupten, auch mit allen drum und dran, das muss erstmal jemand schaffen. Das haben ja nicht so viele geschafft. Insofern ist das für mich jetzt auch so ein bisschen Muster ohne Wert. Bin tatsächlich gespannt, wie sehr er seine fußballerischen Wünsche mit dem Erfolgsdruck, den er zweifellos hat, und der Umgebung Bundesliga übereinbringt. Weil du kannst ja nicht sagen, ich will hier immer Vollgas geben und du wirst mit einem Lachen ausgekontert, weil du die Räume gibst und in der Bundesliga
du darfst du die Räume nicht geben. Du hast doch nicht mehr den Steffen Baumgart, der in Paderborn Trainer war.
Bin ich dann doch gespannt. Ja. Habe ich jetzt Angst um Union und sage, es geht alles irgendwie... südwärts? Keinen Fall.
Überhaupt ja nicht. Nee.
Also da bin ich tatsächlich ein bisschen interessanterweise entspannter, während ich in der Spätphase Bo Svensson hyper negativ war.
Na, das war ich auch wieder nicht, aber ich habe halt gesehen, dass es nicht reicht.
Ich habe die Ausschläge gerade. Also ich war in der Spätphase Bo Svensson so negativ, weil ich gesagt habe, das funktioniert so nicht, wie Bo Svensson das da gerade macht bei Union oder sein Fußball funktioniert bei uns nicht. Und da muss man was dagegen machen, das muss man doch sehen. Und
also ich würde schon, also wie du gerade sagst, würde ich schon sagen, dass Steffen Baumgart quasi der Anti-Svensson ist. Das glaube ich schon. Also dass er tatsächlich sehr andere Vorstellungen hat, was man tun sollte. Und auch da musst du halt einfach gucken, wie das aufgeht. Aber ich glaube halt einfach, dass er umsichtig genug ist und also sozusagen die Leute, die er hat, einschätzen und ihren Stärken entsprechend einsetzen zu können. Und was ihm auch nachgesagt wird, und das, was ich auch, also entspricht auch irgendwie meinem Empfinden, dass er eine gute Fehlerkultur hat. Also, dass du Fehler machen darfst und daraus lernen darfst, weil ich glaube, das ist was, da ist er selber auch so. Und von daher glaube ich auch, dass er gerade auch mit jungen Spielern, dass er gerade junge Spieler gut und sinnstiftend einsetzen und vorwärts entwickeln wird. Und ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Also ich bin da tatsächlich auch ziemlich optimistisch und stelle mich aber darauf ein, dass es anders aussehen wird. Ist okay für mich. Also ja, soll ja, weil dieses irgendwie verwalten und wenig ändern, das ist ja Quatsch. Also du musst ja irgendwann mal so eine Art Umbruch hinbekommen. Und die Kraft traue ich Steffen Baumgart zu.
Ich weiß gar nicht, ob es jetzt gleich so ein Umbruch sein muss. Jetzt muss es erstmal relativ zügig erfolgreich sein. Das ist ja das.
Das wäre ein Umbruch. Zum Beispiel diese Tore schießen, ja, wäre echt eine Sache.
Ja, zum Beispiel. Na gut, dann können wir gleich mal die Probe so aufs Exempel machen. Zwischendurch gab es ein Testspiel gegen Kiel, 4x30 Minuten. Das war ehrlich gesagt manchmal nett anzusehen, aber auch nicht. Gleichzeitig, ich kann es gar nicht besser beschreiben. Ich fand es vorne ganz interessant, hinten fand ich es ganz wild, wenn Kiel mal nach vorne kam. Und Kiel hat es dann am Ende auch 2-1 gewonnen. Union hat da schon gute Chancen auch gehabt oder gut auch nach vorne gespielt, aber irgendwie den Ball nicht untergebracht. Das ist so meine Wahrnehmung von diesem Spiel.
Ja gut, ich glaube, das war eher so, ich muss mal meine Leute kennenlernen, oder? Also das war tatsächlich wirklich ein Test. Also ganz, ganz doll alles daran war. Noch mehr Test als sowieso schon. Genau. Also weil du ja auch alle dann mal spielen sehen musst in allen möglichen zusammengewürfelten Variationen. Das ist schon in Ordnung. Also ich verstehe, warum man sowas macht.
Wir haben auch Karl Klaus oder Klaus Karl, den dritten Torhüter. Karl Klaus, ne? Also,
soll ich das jetzt nachgucken?
Nee.
Ich weiß es gerade nicht.
Ich sag's jetzt einfach völlig überzeugt und ihr könnt euch alle totlachen, die ihr das jetzt hört, falls ich da falsch liege. Den konnten wir sehen, weil ja Freddy Renault verletzt ist.
Ja.
Und Alex Schwolo gesehen, der heute gegen Heidenheim im Tor stand.
Ja.
Und erstmal zwei wichtige Sachen, bevor wir jetzt wirklich mal kurz so auf dieses Spiel gegen Heidenheim eingehen. Das ging 2-0 für den ersten FC Heidenheim aus.
Bedauerlicherweise.
Wir haben erstmal festgestellt, weil wir so, ja, wir haben dann so 5 oder 10 Minuten vorher eingeschaltet irgendwie. Die haben so einen Kuschelweichbären als Maskottchen, ne?
Ja, der sieht original aus wie der aus der Werbung. Das fand ich ein bisschen
plötzlich. Den fand ich
so
damals
runde, so ein bisschen, Börchen, großer Kopf.
Ich fand den immer so ein bisschen creepy, diesen Kuschelweichbären.
Ja, weil der verkauft dir Waschmaschinenzubehör. Würden Sie von einem Bären Waschmaschinenzubehör kaufen? Ich kann nicht.
Ich würde
zumal
ja,
wenn der Bär auf einer Wiese spaziert. Ist ein bisschen seltsam.
Ist tatsächlich seltsam, weil ich meine, Bär ist, mit dem würde ich auch nicht kuscheln.
Nein. Ich würde auch nicht an ihm riechen wollen.
Nee, ganz besonders nicht. Und ich glaube, könnt ihr euch vorstellen, dass ein Bär Interesse an Weichspüler hat? Okay.
Lieber eine Pflegespülung, meinst du?
Ja.
Ihr habt keine Ahnung. Aber es ist halt, also ey, Maskottchen, man sucht sich ja nicht aus, wa?
Na, eigentlich schon.
Ja, ja. Ja, aber wenn halt der Storch schon weg ist, was willst du denn machen?
Ja, klar. Und ich meine, was liegt näher an Heidenheim als ein Bär?
Genau.
Und Union ist weiter ohne Hauptsponsor, Brustsponsor.
Ich wollte gerade die Heidschnucke noch schnell vorschlagen, aber egal, ja. Wir sind weiter mit Pro AF auf der Brust unterwegs. Richtig.
Ja, da bin ich ja mal gespannt. Also das war jetzt jedenfalls nicht so erfolgreich. Da hat man ja gesagt, hier der Jahreswechsel wäre ideal eigentlich dafür. Mhm. Man sucht langfristige Partnerschaft. Nun ja, also da, also die Zeiten werden ja wirtschaftlich nicht einfacher.
Ja, das ist leider richtig.
Und man sagt ja immer so schön, die Unternehmen halten sich gerade mit ihren Investitionen zurück.
Das ist ebenfalls richtig.
Nun ist so ein Sponsoring kein Investment.
Mhm.
Nun mal sehen. Also dann weiterhin gekreuzte Finger und Daumen gedrückt und so weiter und so fort, was man so macht, dass da mal was passiert, weil ich glaube, die Kohle wäre schon ganz gut.
Ja, für die Optik ist natürlich Pro AF auch ganz gut, aber es ist halt wirklich zum hübsch aussehen. Ne? Ich habe selten.
Ist für uns
also,
schön. Oskar ja, Kosche weint wahrscheinlich mit Blick auf seine Tabellen.
Verstehe, Oskar Kosche. Aber ich habe tatsächlich genau deshalb nochmal ein Trikot gekauft, das eigentlich nicht, also eigentlich nicht geplant war, muss man dazu sagen.
Schon wieder ein Trikot?
Nein, gekauft. Also das habe ich schon, es ist jetzt schon ein paar Mal zum Sport getragen worden. Ja, ich habe jetzt Rechtfertigungsgründe, ich ziehe die wirklich an und mache damit Sport. Ich glaube, dann darf man das.
Erstaunlich.
Okay, jetzt sind sehr teure Sportsachen, ich sehe ein.
Aber erste Halbzeit, wie fandst du denn Union so? Also mit Viererkette und...
Ich fand den Anfang ehrlich gesagt total vielversprechend. Also ich fand der Anfang, die erste Viertelstunde, 20 Minuten, sah so viel besser aus, als ich das erwartet hatte. Einfach weil es echte Torchancen gab. Und das ging gleich richtig gut los. Also ich fand, dass Union sehr schnell und gut ins Spiel reingekommen ist. So, das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich habe ein bisschen mehr so... abtasten und mal gucken, wie es so ist, erwartet. Und die sind aber irgendwie ziemlich haben gut angefangen einfach.
Ja, die Torschance von Jordan da am Anfang, 8. Minute, war natürlich top aus der Drehung, Schuss. Und ich habe erst gedacht, okay, arme Jordan, trifft schon wieder nur die Latte.
Aber dann habe ich
gesehen, dass Kevin Müller, der
Torhüter, der aussieht wie Gervin Price.
Genau, der könnte beim Darts neben Gervin Price im Duo spielen. Wie so ein Rugby-Spieler sieht er aus.
Ja.
Ja, also der hat den Ball an die Latte gelenkt und der hat auch, prinzipiell muss man schon mal sagen, in diesem Spiel echt ein paar gute Aktionen.
Ein sehr gutes Spiel macht, ja. Das muss der Neid ihm lassen, das ist schon so.
Er hat dann noch so ein paar Möglichkeiten für Diogo Leite.
Ja. Zwei.
Und ich dachte halt so, das fühlt sich gut an.
Genau. Genau, das. Also ich bin tatsächlich wirklich sehr, sehr optimistisch in dieses Spiel dann reingekommen und dachte so, ach Mensch. Das könnte funktionieren.
Ja, gar nicht mal so irgendwie, dass ich dachte, was muss ich denn heute putzen? Wo muss ich mich abreagieren und so? Oder ich gucke mir den Mist nicht mehr an und wieso soll ich mir mein Wochenende versorgen? All das überhaupt nichts, war ehrlich gesagt ganz gut. Dann 17. Minute, erste richtige Chance für Heidenheim. Konter, Ball in Rückraum, Franz Kretzig, netzt ein. Das war ehrlich gesagt, habe ich gedacht. So, nee, ich dachte halt,
aber es gleichzeitig
war einfach.
Ja, das schon. Aber gleichzeitig war das immer noch nicht der Moment, wo ich dachte, hier ist nichts zu machen. Hm. Das war überhaupt nicht mein Eindruck.
Ja, okay.
Also, das hat mir nicht den Nick gebrochen. Weißt du, manchmal guckst du dir was an und denkst so, okay, da wird nichts mehr draus. Und nee, das war aber gar nicht so, weil das Spiel so nicht war.
Nee, das nicht. Aber ich hatte so ein bisschen Gedanken, was das mit der Mannschaft an sich macht. Also, du gehst halt so voll motiviert rein und dann erste Chance für den Gegner, gleich Tor. Und das zweite war, dass ich dachte, diese Viererkette ist ja super gelaufen, aber wo war denn der Rest dann? Hm. Also natürlich ist so Grundlinien dann in den Rückraum der Abwehr, in den Rücken der Abwehr spielen super, aber da war der Kollege Kretzig schon sehr, sehr alleine. Und das war, ja, ist einfach so eine Frage, ich glaube, die müssen wir uns, können wir uns erstmal später beantworten, wenn wir mal so drüber reden, neu formierte Viererkette, davor auch eine Viererkette, beziehungsweise ja, und dann zwei Stürmer, wie das so abgestimmt ist aufeinander, die Abstände und so. Weil du möchtest ja nicht, dass zwischen diesen zwei Ketten sehr viel passiert. So. Nun ist es beim Konter, wie gesagt, ein bisschen anders, aber trotzdem, das hat mich, habe ich so ein bisschen die Augenbraue gelupft und dann war auch erstmal ein bisschen durcheinander, fand ich, bei Union. Aber sie haben dann Ruhe wieder ins Spiel bekommen.
Sie haben es wieder hingekriegt.
Und als ich das Gefühl hatte, so nach 30 Minuten, jetzt haben sie es irgendwie wieder so für sich und jetzt können wir mal wieder konzentriert spielen. 37. Minute, Tom Rothe ist so, ich sag mal, 10 Meter in der eigenen Hälfte hinter der Mittellinie, bekommt den Ball, ist letzter Mann und der nimmt den Ball mit der Brust an und der springt ihm von der Brust halt echt ein Stück zu weit weg und hinter ihm war Conte, glaube ich, der sowieso erst reingekommen ist wegen Verletzungswechsel bei Heidenheim, geht da rein und Rothe macht halt das, was man macht, der grätscht da hin und haut halt Conte um und ja, es war eine klare rote Karte. Also da
hat auch niemand diskutiert.
Nein,
so richtig nicht. Also alle haben gesehen so, schade, das war's.
Ja.
Kannst du dich an unseren, das war relativ am Anfang unseres Bundesliga-Daseins, Nico Schlotterbeck?
Ja, zerrissenes Trikot in Augsburg oder was war das?
Das war irgend so was. Also das war, ich musste an sowas denken. So, ich bin, aber ich fange neu an, es geht. Ja, ich glaube. Mhm. Aber es war halt auch sowas, wo du denkst so,
Das war Kevin Schlotterbeck.
War Kevin, aber hat Nico nicht sich auch so eine Dusselige eingefangen? Haben sie das nicht beide mal geschafft? Egal. Was ich meine ist, du hast manchmal so einen Auftakt, der so mäh läuft und das ist dann einfach so. Das nimmst du dann hin und sagst, okay, wir sind jetzt eher weniger.
Ja. Ja.
Und das hat die Mannschaft auch getan.
Das ist richtig, muss man natürlich auch sagen, man hat ja auch keine andere Wahl.
Ja, es gibt unterschiedliche Arten, auf sowas zu reagieren.
Heidenheim hat dann etwas gemacht, was ich sehr interessant fand. Die sind dann erstmal draufgegangen. Und die hatten dann ein, zwei Möglichkeiten nochmal auch aufs 2-0 in der ersten Halbzeit. Mhm. Und wo ich dachte, boah, jetzt erstmal gucken, wie die sich sortieren. Und Union ist aber in der gleichen Formation. Es gab halt den einen Wechsel von John Suskarke. Mhm. Aber ansonsten sind sie in der gleichen Formation erstmal rausgekommen und Heidenheim ist weiter drauf. Und die haben in der zweiten Halbzeit dann auch sehr hoch gedrückt, Union dagegen sehr tief gestanden. Und das sah super unsortiert aus bei Union.
Ja, also Heidenheim ist überhaupt nicht in der zweiten Halbzeit krass zu Chancen gekommen. Also ja,
die haben sich den Ball um den 5-Meter-Raum im Prinzip zugespielt. Und selbst wenn du tief stehst, das sollte eigentlich dann nicht passieren. Da gab es überhaupt keine Möglichkeit, so auch richtig doll auf Entlastung. Und als ich gesagt habe, oh, jetzt müsste doch mal, ist plötzlich Tim Skarke steil gegangen. Und ich dachte, okay, das wenn das der Plan war, dann ist cool. Schießt aber wieder Kevin Müller dran. Und im Gegenzug hat ja Heidenheim wirklich 20 Sekunden später so knapp am Tor von Union vorbeigeköpft. Mhm. Dachte, okay. Und dann gab es diese Umstellung auf die Dreierkette, gab es so einen Dreierwechsel. Toussaint kam rein, Vogt kam rein und vorne Vertessen. Umstellung auf Dreierkette. Und ab dann hat das alles wieder ein bisschen
gestimmt. Hat die Abwehr wieder besser funktioniert.
Ja, die Abstimmung hat irgendwie besser geklappt. Und ich glaube auch, dass dieses Thema Abstimmung echt eine Sache ist, da können sie jetzt nicht viel dran üben in der englischen Woche.
Ja.
Beziehungsweise man kann wahrscheinlich auf dem Platz dann üben im Spiel. Aber das ist echt so ein Thema. Also wenn du Viererkette spielst und dann muss die Abstimmung da schon so funktionieren. Aber ich spreche da auch den Weg nach vorne an, weil das war in der zweiten Halbzeit, da waren schon wieder diese Sachen, die wir sonst aus den vergangenen Spielen auch gesehen hatten, mit Läufe in die falsche Richtung oder der Ball dorthin, der Läufer woanders und so weiter. Nicht so gut. Und Steffen Baumgart wird sich vielleicht auch nochmal anschauen, welche Spieler bei einer
Viererkette stehen sollten.
Ne, es geht gar nicht um die Viererkette, sondern insgesamt dabei helfen, das Spiel nach vorne zu machen.
Ja, das ist das eine, aber ich glaube, du hast doch wirklich ein paar Kandidaten, wo du sagst, damit ist deine Abwehr einfach besser sortiert. Und ich glaube, es gibt ganz wenig Gründe, Kevin Vogt nicht spielen zu lassen.
Ja, aber Kevin Vogt war, glaube ich, auch eventuell auch nicht ganz fit. Das weiß ich jetzt gerade nicht so.
Okay, das wäre der einzige Grund, den ich nachvollziehen kann.
Du kannst ja Kevin Vogt, du musst ihn ja nicht in die Innenverteidigung stellen. Weil wenn Innenverteidigung ist, glaube ich, schon in der Zentrale, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Mhm. Aber der kann bestimmt auch den Sechser spielen. Also da hätte ich jetzt nicht so, weil die haben, weil wenn du mal geschaut hast, die haben ja wirklich so gemacht, dass der Sechser sich dann tief fallen lassen hat und die beiden Innenverteidiger so nach außen gegangen sind und dann halt so eine, also Haberer hat sich dann manchmal fallen lassen und war der zentrale Anspielpartner zwischen den zwei Innenverteidigern beim Spielaufbau. Also das kann Kevin Vogt ja dann wohl auch. Also das ist jetzt nicht so, glaube ich, das Thema würde ich nicht so hoch sehen. Ich würde eher sagen, mir ging es um die Spielfortsetzung. Ich bringe den Ball nach vorne und spiele halt nicht in einen freien Raum. Also diesen freien Raum, den kann auch Benedikt Hollerbach bespielen. Da habe ich gar keine Zweifel. Die kann Tim Skarke bespielen. Die können so Roadrunner-mäßig durch. Das ist nicht der Punkt. Mir geht es darum, wie mache ich das Spiel schnell, indem halt sofort weitergespielt wird und nicht erst rumgedribbelt und der Gegner sich dann irgendwie sortiert. Und wie, so wie Heidenheim im Prinzip manche Sachen gespielt hat, die sehr abgestimmt gewirkt haben bei ihren Spielzügen. Und dann geht das nämlich, dann kannst du auch Tempo erzeugen, ohne dass du selber viel laufen, also du musst schon laufen, aber du läufst ja nicht viel mit dem Ball am Fuß. Ja, es war so ein bisschen, ja. Ich habe, also was für Union sprach in der ganzen Zeit war, dass es die ganze Zeit nur 0-1 stand.
Ja.
Und es gab ja ein paar Möglichkeiten. Standards haben nicht mehr ganz so gut geklappt wie in der ersten Halbzeit, fand ich, waren die schon besser gelaufen. In der zweiten dann nicht mehr so. Aber Union, diese 10 Leute sind halt, oder 9 Leute und der Torhüter, die sind halt viel gelaufen. Also es waren auch viele intensive Läufe dabei. Also Heidenheim hat da Union ganz gut rennen lassen, dass dann auch nicht mehr nach vorne alles immer so präzise läuft. Nun
gut. Aber das ist, was ich vorhin meinte, dass Union das relativ gut kompensiert gekriegt hat für dieses, wir sind nie sortiert, wir sind noch nicht eingespielt, wir probieren gerade was anderes. Unser ganzes System ist gerade auseinandergefallen, weil uns ein Spieler weggekommen ist. Also ich finde, ehrlich gesagt, mit dieser eher bescheidenen Situation sind sie relativ lange verhältnismäßig ganz okay klargekommen. Also das war, es hätte wirklich desaströs werden können, weil Heidenheim ja wirklich auch sehr, sehr gute Chancen hatte und einfach auch Schnelligkeit an Bord hat.
Ja. So. Alex Schwolo übrigens auch gutes Spiel gemacht eigentlich.
Ja.
Hatte eine der Situation.
Der hat uns im Spiel gehalten und hat sich die Fußabwehr von Kevin Vogt, muss man auch sagen.
Ja, genau. Kevin Vogt einmal auf der Linie.
Ja.
Das war so eine Situation, die ich nämlich wirklich nicht verstanden habe. Da waren so viele Unioner im Zentrum und Heidenheim spielt von außen. Lange Flanke kommt durch und der Spieler ballert den da so rein. Und ich dachte, das war jetzt nicht mit Tempo und so, das hätte man schon auch anders verteidigen können. Da hat die Positionierung nicht so gut gestimmt. Und Alex Schwolo, muss man noch ein Sternchen dran machen, an diesen einen Schuss, der ihm so halb durch die Hände geflutscht ist, wo er dann nach links guckt und der Ball rechts an ihm so Richtung Torlinie. Aber er hat dann auch noch einmal nach rechts geguckt und den Ball noch gefasst. Das hätte auch Kacktor des Monats werden können.
Das ist leider auch richtig.
Also so viel gehört dann schon dazu. Was mich ein bisschen nervt, und das muss ich jetzt einmal sagen, ja. Heidenheim hat sich drei Leute geholt mit diesen Georgia, Schiff-Chivaze, mit Kretzig und glaube Beck war der auch neu, weiß ich gar nicht. Die haben ganz gut damit so Lücken identifiziert für sich, die sie haben. Und Schiff-Chivaze fand ich ziemlich cool. Der hat diesen Schuss gemacht vor dem 2-0, den Schwolo dann so nach rechts eigentlich fast perfekt abgewehrt hat. Der war halt leider noch ein Stück nach vorne auch. Und da war dann Beck, der dann eingeschossen hat. Aber wie dieser Schuss erstmal von dem Georger, na toll. Also das war tatsächlich gut und Spielkultur und so bringt ja schon mit.
Was du sagen möchtest, dass es bei Union nicht passiert. Soll der Satz dahin führen?
So ein bisschen, weil die Saison 2025, also das Jahr 2025 fängt mit diesem Spiel an.
Ja.
Nun gab es diese Fragen, als Steffen Baumgart vorgestellt wurde und der hat gesagt, na, ich muss mir jetzt auch erstmal die Spiele anschauen. Natürlich. Und dann gucken wir uns das an und wenn wir da einen Stürmer von Deal holen und der nicht ein Spiel im Kader steht, so ganz so blind wird er dann auch nicht gewesen sein, wenn er bei Deal irgendwie auch mal geholt wurde. Hat er nicht so gesagt, aber das und Pretalien ist halt auch so ein Stürmer, wo du sagst, okay, den kannst du mit Flanken schon füttern und Jordan ist ein Spieler, bei dem man sagen kann, auch der kann sich mit dem Rücken zum Tor auch behaupten und den Ball auch ablegen. Ja, aber die haben halt ihre Lücken identifiziert und Union hat die Lücken halt auf der Trainerposition erstmal identifiziert und dort gehandelt. Also insofern wird man sehen, ob diese Einschätzung so richtig ist oder ob Union da trotzdem dann nochmal was macht, wenn Steffen Baumgart sich ein Bild gemacht hat, auch im Wettkampfbetrieb. Es wird auf jeden Fall nicht einfacher, Leute zu bekommen, im Winter sowieso nicht. Mhm. Und vor allem Leute, das muss man ja auch sagen, es läuft ja so viel an Gerüchten, aber Leute, die einem wirklich ansatzlos sofort weiterhelfen, so wie Kevin Vogt letztes Jahr.
Genau.
Das dürfte auch eher teuer werden. Fazit für mich so, Heidenheim klarer in bestimmten Sachen, hat aber Spielglück. Ne? Das war jetzt nicht so das Ding für Union in dieser Partie. Also machen die Tore am Anfang nicht, passieren mit dem ersten Angriff von Gegner das Tor, die rote Karte und so. Also das war alles jetzt nicht so prall. Das kann man jetzt sagen, ist ja einfach eine Ausrede und das läuft da immer noch nicht. Es ist nicht so die kriselnde Mannschaft wie gegen Bochum oder Bremen, muss ich sagen, sondern die Mannschaft ist weiter in der Krise, aber die ist nicht so ratlos, wie sie in diesen beiden Partien war. Das waren ja die zwei Partien vor Weihnachten. Ja,
also ich teile deinen Eindruck. Also ich will dir in keinster Weise widersprechen.
Aber es war trotzdem eine klare Niederlage jetzt hier gegen Heidenheim.
Ja.
Also da gibt's
auch eine verdiente. Ja. Also da gibt es auch wirklich nichts dran zu deuten. Also Heidenheim hat einfach so zumindest, soweit man das sagen kann, an seinen Schwierigkeiten gearbeitet und Verbesserung herbeigeführt. Also wenn du den Tabellenplatz anguckst, die haben einfach das Richtige getan. Und wir haben möglicherweise auch das Richtige getan und sehen das aber erst in 8 Wochen oder so.
Naja, ich hoffe nicht erst dann, aber okay.
Nein, also dass das halt wirklich,
ja.
Dass das nach oben schiebt.
Okay. Ich würde ja sonst prinzipiell ein bisschen dafür plädieren, nicht alles so super negativ zu sehen. Habe ja vorhin schon gesagt, ich war ja Ende des Jahres eher sehr negativ und bin mittlerweile so durch diese Mannschaft, so wie sie ist, wird sich finden können. Sie muss ihre Themen angehen und sie müssen sie gemeinsam angehen. Und für sich einen Weg finden, wie sie als Mannschaft auch spielerisch gemeinsam irgendwie unterwegs sind. Mir sieht das manchmal immer so aus, als ob die einen Spieler wollen mehr spielen, die anderen wollen mehr dribbeln und mir ist das irgendwie nicht immer so klar. Und ob Herr Jordan oder meinetwegen Parteien, da kann man auch mal hinflanken. Ja, also da bin ich tatsächlich vielleicht sehr gespannt.
Vielleicht wird sich das ja durch Anordnung des Trainers ergeben, dass Dinge passieren.
Ja, also, wir werden ein paar Sachen sehen und dann bleibt ja nichts anderes.
Ich glaube, was wir während des Spiels beide noch gesagt haben, war, wie happy wir mit der Verpflichtung von Skov sind, weil jetzt so jemand ist, der so ein bisschen
Skov.
Ja, du sprichst das V gar nicht. Okay. Tatsächlich jemand, wo ich quasi jedes Mal, den entdecke ich jedes Spiel wieder und denke so, ah, cool.
Ja.
Also das heißt nicht, dass alles, was er macht, gut ist, aber ich sehe doch.
Der musste ja für Tom Rothe dann auf links hinten.
Naja.
Ich sag mal, das war jetzt nicht die Position, wo er heute wahnsinnig gut überzeugt hat. In Klammern, ja, die Mannschaft war eine Person weniger und Heidenheim hat das Überzahlspiel schon im Gegensatz zur Union gegen Bochum sehr, sehr gut umgesetzt. Tempo ist eine Frage, die ich einfach mal nochmal so in den Raum stelle. Und zwar an den richtigen Stellen. Zum Beispiel hat Conte gegen Trimmel, das war teilweise sehr gut gemacht von Heidenheim. Ist so.
Sie haben heute nicht gesagt, der 37-Jährige.
Nö, haben sie nicht. Aber Trimmel musste natürlich auch spielen, weil Juranovic nicht spielfähig ist.
Ja.
Also da kann man ja diskutieren, wie man möchte. Die Tatsachen sind halt so.
Ja, also Christopher Trimmel hat bisher sehr viel mehr gespielt, als ich am Anfang der Saison dachte, dass das der Fall sein würde.
Nee, hat ja auch keiner damit gerechnet, dass Juranovic so lange ausfällt.
Korrekt.
Also da, wir wissen ja, woran das liegt, aber ein paar Themen, also auch Tempo ins Spiel bringen, also nicht nur Spieler haben, die Tempo machen können, sondern auch Tempo ins Spiel bringen, das ist einfach eine Aufgabe.
Ja.
Ja, dann haben wir noch so ein, ist gar kein Elefant im Raum, sondern das ist ein Thema, was hier seit dem Bochum-Spiel rummeandert, nämlich, was passiert denn eigentlich mit dem Einspruch vom VfL Bochum gegen die Wertung des Spiels, das ja 1:1 ausging und dann mit diesem Feuerzeugwurf auf den Torhüter von Bochum und danach wurde das Spiel trotzdem noch zu Ende gespielt und so weiter und so fort. Nicht der Angriffspakt. All das wissen wir ja schon. Gab ein Sportgerichtsurteil. Also es gab erstmal eine Verhandlung, eine mündliche, vor dem Sportgericht in dieser Woche. Und das Sportgericht kam zu dem Urteil, dass Bochum da, nee, nicht, also einfach die Wertung für Bochum. Ich möchte gar nicht irgendwie so wie
die haben es als ein 2:0 für Bochum gewertet.
Ich muss sagen, ich bin davon sehr überrascht gewesen, von der Wertung.
Ich sag mal so, ich wusste halt, dass das eine von mehreren Möglichkeiten ist, die dabei rauskommen könnten, hielt die aber für nicht so sehr wahrscheinlich.
Nö, es gab ja vergleichbare Fälle, wo es dann Spielwiederholungen gab. Und ja, da hat sich Dirk Zingler, wurde dann halt in der Pressemitteilung danach, nach dem Sportgerichtsurteil, nochmal zitiert. Also Union hat erst eine, ja, es gab dieses Urteil und dann nochmal eine, Union wird Berufung einlegen und hat, war es Schmierentheater oder wie war die Wortwahl? Irgendwas mit Schmieren, Schmierenkomödie, Schmierentheater. Ne, zum Lachen ist da kein zumute gewesen. Ich glaube, Schmierentheater war, glaube ich, schon das, was da.
So heißt das Wort übrigens auch. Es ist eine stehende Redewendung.
Okay. Ja. Und hatte er dann auch gesagt. Und wurde dann von Sky nochmal interviewt, heute vor dem Spiel. Und hatte da doch sehr deutlich auch gesagt, was sein Unverständnis über diese Verhandlung. Also hat er nicht das Unverständnis irgendwie gegen die Wertung vorgeht oder Widerspruch einlegt. Da hat er gar kein Unverständnis geäußert, sondern gegen die Art und Weise, wie diese Verhandlung geführt wurde. Dass es halt gar nicht darum ging, ob Bochum geschwächt wurde durch diese Sache, sondern die Frage, ob der Schiedsrichter das Spiel nicht hätte abbrechen müssen.
Ich möchte, dass wir eine Sache vorwegschicken. Ja. Niemand hat gesagt, dass dieser Feuerzeugwurf ungeahndet bleiben soll. Ja, nur, dass das auch klar ist. dass natürlich das einen Einfluss darauf hatte und dass man da, also niemand hat gesagt, wir waren das gar nicht, wir haben gar nichts gemacht. Das war gar nicht der Fall, sondern die Ausgangslage, es flog ein Feuerzeug und das Spiel stand am Rande des Abbruchs, wurde aber unter Mühen zu Ende gespielt. Das war schon darüber, über den Teil waren sich zumindest alle einig.
Ja, ja. Und er hatte aber dann heute noch gesagt, also in diesem Interview, dass er halt irritiert war, dass es halt vor allem darum ging, ob der Schiedsrichter da einen Fehler gemacht hätte, dieses Spiel nochmal anzupfeifen und zu Ende zu bringen. Möchte sagen, also ich bin auch irritiert, weil der Schiedsrichter damals in Kontakt auch mit dem DFB stand, während der Partie auch, also während dieser Unterbrechung und alles dafür sprach, dieses Spiel weiterzuführen. Und dass ein DFB-Sportgericht dann so einen Druck auf einen Schiedsrichter aussieht, wie, also Dirk Singer schildert das jedenfalls so, ich kann es ja nicht beurteilen, es gab keinen Livestream von dieser Sache und Live-Ticker war nicht erlaubt, also müssten wir nochmal nachlesen, wenn Leute das nochmal näher beschrieben haben oder dabei waren, dann bin ich schon auch milde irritiert, muss ich sagen, und räume Union da für eine Berufung aus meiner Laiensicht eine relativ hohe Chance ein, weil ich glaube, dass das eine nicht der richtige Weg ist, da zu diesem Urteil zu kommen, sondern der Weg muss sein, die Frage muss sein, wurde Bochum entscheidend geschwächt, weil der Torhüter aus seiner Sicht nicht weiterspielen konnte? Das ist doch die Frage und das war sehr schön, heute nochmal das wahrzunehmen, auch wie andere das sehen, weil der Vorstand von Heidenheim wurde interviewt in der Halbzeitpause. Und er hat dann auch das gesagt, was ich jetzt auch gerade gesagt habe. Erstmal juristisch bitte ja, da mal raus. Aber er hat gesagt, aus sportlicher Sicht völlig unerklärlich für ihn dieses Urteil. Weil er gesagt hat, es ist 90. Minute, es gab noch ein oder zwei Minuten zu spielen. Bochum war in Unterzahl, wo ist die Schwächung? Und das ist genau die Frage, nämlich wurde Bochum entscheidend geschwächt dadurch? Weil es geht hier nicht darum, Union zu bestrafen, weil das ist ein anderes Thema. Also da gibt es nochmal, wird es ein anderes Urteil geben. Das ist ein völlig anderer Sachverhalt, sondern es geht nur um den Sachverhalt für die Spielwertung. Da geht es nicht darum, Union muss für einen Feuerzeugwurf bestraft werden. Das wird stattfinden. Aber hier geht es ja wirklich nur in dieser Verhandlung darum, um die Wertung. Und die Frage bei der Wertung muss auch aus Sicht, das fand ich ganz gut, dass der Heidenheim-Vorstand das auch gesagt hat, muss ja sein, wurden die jetzt geschwächt und hat gesagt, im schlimmsten Fall hätte er gesagt, Wiederholungsspiel. Und damit hätten auch alle, glaube ich, das verstanden.
Ja.
Aber er hat gesagt,
das. Also du hattest drei Optionen, das muss man dazu sagen. Ja. Entweder du lässt es stehen, 1-1, Punkteteilung. Oder du machst halt das, was passiert ist, sagst 2-0 für Bochum. Oder du sagst, zurück auf los, Wiederholungsspiel.
Was in den meisten vergleichbaren Fällen in Deutschland
gab es ja nicht so häufig. Warum macht man das? Weil man sagt, du greifst ansonsten in den Wettbewerb ein und zwar auch zu Lasten quasi unbeteiligter Dritter. Denn was kann denn bitte Heidenheim oder Kiel dafür, dass bei Union jemand ein Feuerzeug schmeißt, wird aber dafür mitbestraft. Und das kann eigentlich, also das ist halt, das widerspricht, glaube ich, jedem Gefühl für Gerechtigkeit, nicht Union zu bestrafen. Oder einfach, es ist, wenn du so weit nachspielen lässt, ist auch das eine Strafe. Das muss man einfach mal dazu sagen. Die haben dann ein Spiel mehr auf dem Puckel, ja. Die müssen sich schon dafür verantworten, dass da in dem Stadion irgendwas nicht so ausgetragen werden konnte, wie man das normalerweise erwarten darf. Also sie haben schon auch, sag ich mal, es war nicht so ganz doll gut für den Wettbewerb. Aber natürlich, die andere Mannschaft muss natürlich auch normal antreten. Aber wahrscheinlich ist das trotzdem das, womit du anderen Vereinen im Sinne des Wettbewerbs weniger Schaden zufügst. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass das in der Regel so gemacht wird, wenn es das irgendwie hergibt. Weil es einfach der am wenigsten invasive Eingriff für die anderen ist. Und ich finde, dass man das mitdenken muss. Krasserweise wurden aber bei diesem Urteil Menschen, deren, also quasi Vereine, deren Rechte mit betroffen sind, ganz klar mit betroffen sind, gar nicht mal als Nebenkläger zugelassen.
Ja.
Und das fand ich interessant, weil das ist
weiß irgendwie. Weiß ich gar nicht, ob das nicht zugelassen wurde oder so.
Ist wurde so, zum, also ich habe es so gelesen, ich kann natürlich immer nicht sagen, wie seriös das ist.
Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, wie das jetzt, also das jetzt glatter ist. Also sportgerichtliche Verbandsrecht und so, das ist ja, also
Nett orientiert sich schon an dem, was du normalerweise auch machst.
Er hat aber
und alle so unterwerfen sich ja auch diesen. Ja, aber du brauchst ja in irgendeiner Weise eine Prozessordnung. Ja. Also du brauchst ja irgendwas, wie wickle ich diese Verfahren ab, das ist deine Prozessordnung. Und ja, aber da solltest du, das Regelwerk sollte klar sein.
Aber dann ist ja tatsächlich, also ich verstehe es wirklich nicht ganz, weil nach diesem ganzen Regelwerk und wie das bisher ausgelegt wurde, hätte es dieses Urteil aus meiner Sicht nicht geben können. Und da muss man nicht nochmal drüber diskutieren, wie hart oder nicht hart wurde dieser Torhüter getroffen.
Nee,
das finde ich halt total lächerlich, weil man sich da auf so einen Nebenschauplatz begibt.
Ja,
auf
den man auch nicht klären kann. Man kann einfach
an der Stelle
kann man sagen, auch nicht zu kann man, es, man kann es, man kann da nicht, niemand kann dazu was Sinnvolles sagen. Und exakt eine Person, die betrifft und die wird es nicht tun. Okay. Ja. Und deswegen kannst du einfach nur sagen, du musst einfach dafür sorgen, dass du insgesamt deinen Wettbewerb sinnvoll aufrechterhältst.
Ja.
So, das kann eigentlich nur der Gedanke sein. Und den Verein, in dem Fall unseren, bei dem das passiert ist, den strafst du durch Zuschauerausschluss, den strafst du durch Geldzahlungen, den strafst du durch alles Mögliche oder Auflagen, wie es der Fuchs war. Also da kann ja alles Mögliche passieren. Und das ist auch, also das wird passieren, aber dieser Eingriff in den Wettbewerb, den halte ich tatsächlich auch für nicht vertretbar. Also nicht, dass man irgendwie, wie gesagt, ich finde, das trifft uns halt fast weniger schlimm als, sagen wir mal, Heidenheim.
Ja, wahrscheinlich.
Und das ist das, was daran auch so, das ist das, was sich so ungerecht daran anfühlt, finde ich. Also auch so falsch, auch so komplett blind, weißt du? Und das finde ich schwierig.
Es gibt noch zwei Sachen. Also erstens, so wie Bochum ja das Recht hat, irgendwie gegen die Wertung vorzugehen, hat Union natürlich auch das Recht, da Berufung einzulegen.
Ja, selbstverständlich, dass alle ihren Rechtsweg ausschöpfen,
dafür ist der da. Ich finde es ein bisschen tatsächlich komisch, wenn da in Kommentaren gesagt wird, Union soll das einfach akzeptieren und sich entschuldigen und dann ist gut. Und wo ich sage, so, nee, das
so funktioniert
kein Rechtssystem.
Nee, kein Rechtssystem, also gar keins auf dieser Welt.
Also das ist so eine Ahnungslosigkeit im Umgang mit Sachen, weil es dann halt so um gefühlte Sachen geht.
Natürlich, da jetzt irgendwie so, ihr sollt sagen, es war scheiße mit dem Feuerzeug. Haben wir übrigens auch gesagt, war auch scheiße. Wissen doch alle, hat der selbst überhaupt, das ist überhaupt nicht streitbefangen. Sondern es ist eigentlich nur die Frage, wie löst du diese Situation sinnstiftend auf? So, was machst du damit? Und ich glaube, es gibt ganz, ganz, ganz wenig Situationen, wo du sagst, ein 2-0 am grünen Tisch ist gerechtfertigt und eine sinnvolle Sache. So, wenn das nach 10 Minuten passiert wäre, kann man drüber reden. Wisst ihr? Aber ich glaube, das war halt einfach so der Punkt, wo du sagen musst, das war.
Ja, und vor allem, also ich muss nochmal auf das Thema Spielabbruch, weil es auch das in Kommentaren gab, dass es in Zukunft am besten soll das Spiel sofort dann immer in solchen Situationen abgebrochen werden. Da ich halt so, die Maßgabe bisher beim DFB ist, ein Spiel, wenn es möglich ist, auf jeden Fall zu Ende zu bringen.
Ja, auch das ist sinnvoll.
Auch das ist sinnvoll, weil du kommst ja in eine Situation, ich weiß, dass die Leute das aus einer bestimmten Emotion heraus sagen, um halt zu sagen, hier harte Sanktionen gegen. Aber was, ihr wisst doch auch alle, wie Emotionen und alles funktioniert und Stadien, in denen wir Emotionen ja auch haben wollen. Wir kommen ja da in komische Situationen. Ich muss sagen, war es Frankreich, wo es halt die das mit ihren drei Stufen Sachen so hart ausgeführt haben, wo es dann halt wirklich öfter zu Abbrüchen kam. Ist jetzt sehr weiches Wissen bei mir, sag ich mal. Ja, also du bringst dich ja selber unter Zugzwang, auch da handeln zu müssen. Das war ja, hatte der DFB ja auch mit seinem merkwürdigen Drei-Stufen-Plan, der wegen Rassismus eingeführt wurde und dann für betagte Männer dann benutzt wurde, ja dann auch gehabt. Und die hätten ja auch dann bei den Tennisbällen die Spiele dann abbrechen müssen und so weiter. Und so. Und das ist ja natürlich hanebüchen, dass du dich ja komplett, das ist übrigens auch eine Sache, die dann jetzt so über die Vereine hinweg auch so rauskam, also nicht nur von Zing, dass man sich ja wirklich, die sagen dann erpressbar, ich sage, man bringt sich unnötig in Handlungsdruck, weil du sagst, wenn A, dann B. Und du kannst nie sagen, ja, macht mal A, ich lasse euch ins Leere laufen, wir machen dann C.
kannst du, ja. Also nee, das gibt Regelungen, die einfach nicht sinnvoll sind. Und das kann man an der Stelle mal so sagen.
Irgendwie in den Rücken, finde ich auch.
Das finde ich auch. Also tatsächlich, dass du dem Schiedsrichter die Autorität wegnimmst, zu entscheiden, ist es sinnvoll, das Tier fertig zu machen oder nicht. Und ich glaube, der steht da, muss eh ausbaden. Und deswegen ist es tatsächlich auch so, dass ich finde, wenn der Schiedsrichter sagt, in Absprache, wir machen das hier zu Ende, dann machen wir das zu Ende. Weil er kann am besten einschätzen, ob die Lage das hergibt.
Ja, der hat ja hier.
Ich weiß, und wenn er dann auch noch mit zu Hause telefoniert.
Ja, der hat mit den Schiedsrichter, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Verantwortlichen da, die quasi, ich hätte bei den Obleute gesagt, ich weiß gar nicht, wie die heißen.
Ich weiß es auch nicht.
Gesprochen und so. Und es war alles durch und mit der Veranstaltungsleitung, mit Polizei und so. Der hat wirklich eigentlich, muss man Respekt sagen, der hat alles so gemacht, wie eigentlich der Verband sich das wünscht.
Ja.
Und dann kommt so eine Verbandsgerichtsbarkeit und haut.
Nö.
Und setzt ihn unter Druck, wie Dirk Singer das nennt, aber sie haut ihm auf jeden Fall ordentlich um die Ohren. Und da muss ich sagen, das finde ich wirklich merkwürdig. Nun ja. Bin gespannt. Ja,
ich glaube halt, dass es in eine falsche Richtung geht, habe aber trotzdem auch folgende Befürchtung. Wenn man sowas im Nachhinein korrigiert, steht man ja selber als der Dumme da und das will ja nun auch kein Sportgericht. Also tatsächlich ist es möglich, du weißt nicht, also letztendlich
weißt du ja einfach. Das Sportgericht, jetzt kommt das Bundesgericht und im Zweifelsfall der Kass.
Ja, aber du weißt halt immer nicht, wer sozusagen wessen Positionen stärken möchte. Weißt du? Also gibt halt, besteht halt durchaus auch die Möglichkeit, dass dieses komische 2-0 bestehen bleibt, weil man einfach sagt, ein Gericht hackt dem anderen kein Auge aus. Das kann natürlich genauso möglich sein. Es ist leider auch eine Möglichkeit.
Natürlich, ja, also vor Gericht, hohe See, wir kennen die Sprüche.
Ja, und die stimmen übrigens.
Die stimmen halt auch, also das haben wir jetzt auch erfahren, also mit dem Urteil. Wirklich, habe ich null gerechnet.
Oh naja, gut. Doch, alles, was möglich ist, kann leider auch passieren.
Ja, also ich bin gespannt, ehrlich gesagt, wie das weiter verhandelt wird. Wollte noch sagen, diese scharfe Wortwahl von Dirk Zinger, die ja am Anfang noch kritisiert wurde, jetzt so mit dem Kontext auch, wie worauf sich dieses Urteil da so besonders quasi
kapriziert oder die Kritik eigentlich auch bezogen hat.
Worauf sich die Verhandlung da kapriziert hat, also das finde ich dann schon verständlich. Und ich fand, Union war schon sehr zurückhaltend nach dieser ganzen Sache, während Bochum da so auf Tour gegangen ist, haben die sehr den Ball flach gehalten, haben nicht irgendwie gesagt, ja, auf keinen Fall und irgendwas, sondern haben da immer brav ihre Entschuldigung gesagt. Dass man dann jetzt sagt, wenn es 0-2 gewertet wird, also man richtig
eingreift
und das maximal negative Ergebnis für Union aus dieser Verhandlung rauskommt, dass man dann auch mal sagt, okay, was für eine Scheiße hier.
Ja.
Und mal richtig Radau macht und seine, wie heißt das so auf Neudeutsch, Litigation PR, ja, also so diese ganze.
Du nennst es deine Sicht der Dinge.
Genau, also die mal so richtig, da mal so richtig auch in die Öffentlichkeit gehst, das ist ja, Bochum hat das ja vorher auch gemacht, das ist dann halt auch okay und vor allem schlechter als dieses Ergebnis kann es jetzt auch nicht mehr werden.
Nee, das ist dann auch real. Ja, da gibt es ja keine extra roten Karten noch für Präsidenten.
Und ich fand übrigens auch witzig, dass dann, ja, Union, die machen sich ja so unbeliebt damit und so. Ich so
Alter, nee, nicht bei uns.
Nee, also, ich glaube, da erstens ist das ja auch keine Kategorie und dann würde ich, dann würde ich halt aber auch sagen, weiß gar nicht, wenn ich jetzt beide Vereine so betrachte und wie die in der Liga von den anderen Clubs wahrgenommen werden nach dieser Sache, wie man mit diesem ganzen Vorfall umgeht, weiß ich gar nicht, welcher von den beiden Vereinen in der Liga jetzt gerade beliebter ist, oder?
Naja, nee, aber wir sind ja auch nicht als People-Pleaser angetreten, nee. Das ist uns auch sonst die meiste Zeit ideal. Also du machst eine Berufung, weil du das Beste für deinen Verein rausholen willst, genau wie Bochum dagegen vorgeht, um das Beste für den eigenen Verein rauszuholen und dir ist jeder. Also dir ist doch auch ein unberechtigter Elfmeterrecht, um irgendwie nicht absteigen zu müssen. Und deswegen verstehe ich, dass Bochum das macht. Und deswegen verstehe ich, dass Union sagt. Und ich halte dagegen. Und ich muss wirklich sagen, nachdem ich so ein bisschen mehr Kontext hatte, und das ist halt ganz oft so, du hast den Kontext nicht, hörst eine Äußerung und denkst so, was denn jetzt los? Und wenn du dann den Gesamtzusammenhang siehst, dann denkst du, wisst ihr was, da wäre mir auch der Arsch geplatzt. Und dafür bin ich es eigentlich neu als zivilisiert, ehrlicherweise.
Ja, für Dirk Zingers Verhältnis sowas.
Generell, mir geht es ja dabei nicht anders, wisst ihr? Also, es ist halt einfach so, dass ich sage: Nee, ich glaube, dass das einfach keine gute Idee ist, Leute, was ihr da entschieden habt. Denkt doch bitte nochmal darüber nach. Noch ist es verbesserbar. Und nee, aber das ist mir auch wirklich denn egal, was andere Leute davon denken, was wir da machen.
Ja,
also das, was jeder tut, Alter, das, was ihr auch tun würdet.
Genau.
Normal.
Gut, Steffi. Haben wir's?
Ich glaube ja. Die Frauen sind im Trainingslager.
In Oliva Nova.
Wie es sich gehört.
Ja, Klassiker hätte ich beinahe.
Klassiker, gesagt. Ja, aber ist ja so. Ja.
Vielleicht habe ich, steht da noch eine leere Flasche Bier von mir.
Nee, da haben wir schon Mate getrunken.
Ja, hier dieses San Miguel oder was auch immer das Bier da war.
Ach, ich glaube nicht. Jedenfalls, es geht nächste Woche anstrengend weiter und wir werden einfach mal sehen, wie lange Steffen Baumgart braucht, um das zu sortieren. Ich erwarte jetzt ehrlich gesagt von den nächsten zwei Spielen
Augsburg immer unangenehm.
Immer unangenehm. Keine bahnbrechenden Siege. Ich würde natürlich auch nie heulen, wenn.
Und danach ein Spiel gegen Mainz, oder was war das?
Ja, aber das hat sich, also ich glaube schon, dass das danach dann funktionieren muss. Ich erwarte jetzt zwei krasse Trainingsspiele quasi. Wisst ihr? So wirklich, danach muss es laufen.
Ja, bin gespannt.
Ich auch.
Wir hören uns wahrscheinlich am nächsten Wochenende.
Ist es halt wieder ein Double Feature.
Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir in der englischen Woche mittendrin irgendwie alle Zeit finden, wenn wir jetzt dieses Wochenende schon keine Zeit gefunden haben, halte ich für sehr gering. Aber vielleicht machen wir das noch mit dem Chat mal gucken. Naja, geil.
Ich wäre dagegen.
Okay. Dann machen wir es nicht.
Aber ich lese dir gerne die besten Stellen zu, wenn der Chat sagt, wir dürfen das.
Alles klar. Dann macht's gut.
Bis dann. Tschüss.